Stern Crime Stories. Der Podcast über wahre Verbrechen. Fesselnde, hervorragend und sensibel erzählte Geschichten von Stern Crime.
Leopold und Loeb. Zwei junge Männer, ein Traum, das perfekte Verbrechen. Von Michael Streck. Chicago, 1924. Es bleibt ein Rätsel, ob das, was sich am Nachmittag des 21. Mai ereignete, tatsächlich den Keim der Perfektion in sich trug oder eher den Aberwitz vermeintlicher Unfehlbarkeit, gespeist aus scharfem Intellekt und Schriften von Philosophen Friedrich Nietzsche vorneweg. Ob es die pure Lust an der Tat war? Eine sportive Freude am Kill and Thrill, am Thrill-Kill? Ob es Abenteuer war, ein Experiment, Irrsinn sowieso, oder ob all das zusammenkam, toxische Mixtur, und es fatal kulminierte. Was sich zutrug an jenem Tag, veränderte jedenfalls die Stadt, das Land, die Justiz, ein Jahrhundertfall. Und kein Zufall, dass er in Chicago geschah, der amerikanischsten aller Metropolen, Windy City am Lake Michigan. Verrückte, brutale, reiche, arme und gerade in diesen Jahren ausschweifende Stadt, die nach dem Krieg Wohlstandsspeck ansetzte. In Chicago ist Geld. Chicago blüht und selbstverständlich blüht damit auch das organisierte Verbrechen. Al Capone ist aus New York nach Chicago umgesiedelt. Gangster werden zerschossen, vor Krankenhäusern abgelegt. Die Polizei verzeichnet in den ersten 6 Monaten des Jahres 177 Morde in der Stadt, im Schnitt fast einen pro Tag. Das ist Chicago im Frühjahr 1924. Und das sollte man wissen, um die Ereignisse jenes 21. Mai besser einordnen zu können. Die Ruchlosigkeit, die Gewalt, den Hedonismus, die dieses Verbrechen auch möglich machten. Zwei aus dem Wohlstandsspeck dieser blühend brutalen Stadt. Zwei ohne Motiv, aber mit einer Idee, dem perfekten Mord. Zwei, die Schicksal spielten an diesem Tag, das Opfer, daher auch ein Opfer der Willkür und des Zufalls, ein 14-jähriger Junge. Die Täter, zwei junge Männer. Zwei Namen, Richard Loeb und Nathan Leopold. Gerade 18 und 19 Jahre alt, fast noch Teenager, aber von ausgewachsener Kaltschnäuzigkeit. Obschon von höchst unterschiedlicher Persönlichkeit, verschmolzen sie zur Summe ihrer Persönlichkeiten. Sie wurden in der öffentlichen Wahrnehmung eins. Beide aus reichem Elternhaus, beide deutsch-jüdischer Abstammung, beide von überragender Intelligenz, beide Überflieger in Schule und Universität, beide erzogen und missbraucht von Gouvernanten. Der eine Nathan physisch, der andere Richard psychisch. Beide maßlos egoistisch. Beide, wie man heute sagt, wohlstandsverwahrlost. Zwei, die sich ergänzen wie Puzzleteile. Leopold und Loeb, Loeb und Leopold, Nathan und Richard, Richard und Nathan Leopold. Geboren am 19. November 1904 als Sohn von Nathan Leopold Senior und dessen Frau Florence. Jüngster Sohn von dreien, deshalb nennen sie ihn liebevoll Babe. Der Vater, millionenschwer, hatte ein Vermögen in der Schiffsbranche gemacht und besaß eine Fabrik für Aluminiumdosen und eine für Verpackungen. 1915 zogen sie in den Stadtteil Kenwood, 4754 South Greenwood Avenue, in eine Villa im Tudor-Style. Kenwood ist die Top-Adresse in Chicago. Nathan ist ein auffälliger Junge, nicht hübsch, aber schnell, in allem rasend schnell. Mit 4 Monaten spricht er seine ersten Worte: Nein, Mama, nein. Mit 3 sagt er sein erstes Gebet auf: Ich bin klein, mein Herz ist rein. Deutsch ist die Sprache im Hause Leopold, Leopold, und Nathan fliegen die Sprachen nur so zu. 4 beherrscht er fließend: Italienisch, Französisch, Deutsch und Englisch. Mit 5 entdeckt er die Ornithologie. Er schreibt schon früh Abhandlungen über Vögel, die in der Fachzeitschrift The Auk erscheinen. Darunter eine offenkundig wegweisende über den Kirtland Warbler. Er beobachtet Vögel in Parks und an Seen. Er tötet Vögel. Er präpariert sie. 3000 Exemplare umfasst seine Sammlung. Nathan ist von fragiler Gesundheit. Er leidet unter einer Schilddrüsenüberfunktion und einer Störung der Nervenbahnen. Die Ärzte sagen, er werde vermutlich nicht lange leben. Überhaupt merkt Nathan Leopold als Kind, dass er anders ist als seine Altersgenossen. Er besucht die Privatschule Harvard School for Boys, dann die High School bereits mit 11 und 2 Jahre jünger als seine Klassenkameraden, die den blassen Klugscheißer nicht mögen. Sein IQ wird mit rund 200 gemessen. Das macht auch einsam. Die Mitschüler hänseln ihn. Nathan ist zwar flott im Kopf, aber nicht mit den Beinen ein mediokrer Sportler. Er hat traurige Augen und keinen Schlag beim Mädchen. Mädchen interessieren ihn ohnehin nicht sonderlich. Zu Hause kümmert sich die aus dem Elsass stammende Gouvernante Matilda Wands um ihn und seinen älteren Bruder Sam. Kümmern? Sie vergeht sich an ihnen, nimmt die Jungen mit in die Badewanne, lässt sie ihre Brüste und Nippel bespielen und fasst sie auch an. Mit 8 oder 9 schwärmt Nathan bereits von männlichen Models aus Modekatalogen. Er sammelt erste homoerotische Erfahrungen mit einem Jungen aus der Nachbarschaft, gegenseitige Masturbation. Es wird zwanghaft. Und er entwickelt sexuelle Fantasien, König und Sklave, Unterwerfung und Anbetung, die immer sadistischer werden. Auch das wird zwanghaft. Die Rollen variieren. Mal ist Nathan der Sklave, meistens der König in diesen Fantasien. Darüber hinaus beginnt er Friedrich Nietzsche zu lesen und zu bewundern. Also sprach Zarathustra, prägt ihn. Er hängt der Idee vom Übermenschen an. Nathan ist schwul und weiß, dass das als Sodomie und Perversion unter Strafe steht. Er kann sich nicht ausleben, er kann nicht mal darüber sprechen, nicht mit den Eltern, nicht mit der Nanny, nicht mit den Brüdern. Er verschließt sich, beobachtet Vögel, das ist seine Flucht, und lebt seine Freiheiten lediglich im Kopf. Als seine geliebte Mutter stirbt, er ist 17, bricht er mit dem Glauben. Wenn sie so leiden musste, muss Gott grausam sein. So wird er es später einem Gutachter sagen. Fortan huldigt er dem Vorsatz, eine eiskalte, intellektuelle Maschine zu werden, befreit von Gefühl und menschlichen Sensibilitäten. Das soll ihm gelingen. Im Frühjahr 1920 trifft Nathan Leopold seine Nemesis. Sie haben sich nicht gesucht, aber sie haben sich gefunden. Bridget Loeb. Geboren am 11. Juni 1905. Dritter Sohn von Albert und Anna Loeb, einer reichen deutsch-jüdischen Familie. Der Vater hat als Vizepräsident des Chicagoer Handelsriesen Sears, Roebuck & Company Millionen gemacht. Sie rufen Richard zu Hause Dick oder Dickie. Ein schneidiger, intelligenter Junge, der gern liest und schreibt, mit 10 sogar seine eigene, vom Vater finanzierte Zeitung herausgibt, Richard's Magazine. Mit 11 veröffentlicht er darin einen Essay über die Gräuel des Krieges. Und den schickt ein Freund der Familie an den früheren Präsidenten Theodore Roosevelt, der dem Jungen daraufhin schreibt, es tut mir gut zu wissen, was für Jungs von welchem Schlag in diesem Land aufwachsen. Loeb bringt, genau wie Nathan, alle Voraussetzungen für ein erfolgreiches Leben mit Geld, Bildung, Verstand. Aber zu Hause fehlen ihm Nähe und Liebe und Geborgenheit. Der Vater mit der Karriere beschäftigt, die Mutter distanziert. Und, wie das so üblich ist in Familien mit viel Vermögen und wenig Empathie, wird seine Erziehung ausgelagert und in die Hände der strengen Gouvernante Anna Struthers gelegt. Das ist keine gute Entscheidung, denn Struthers träufelt das Gift des Zweifels in die Beziehung Richards zu den Eltern. Sie bedeutet ihm, dass seine Brüder beliebter und geliebter seien. Sie untersagt ihm oft, mit anderen Kindern zu spielen. Sie treibt und triezt ihn zu außergewöhnlichen Leistungen in der Schule. Richard rebelliert nicht. Er ist ein Kind. Er pariert. Ihr Wort war Gesetz, wird er später sagen. Selbst seinen Büchergeschmack bestimmt Struthers. Geschichte, Charles Dickens. Bücher sollen bilden, kann es Spaß machen. In dieser Gemengelage wächst Richard Loeb auf. Da entdeckt er den Eskapismus für sich. Er liest heimlich Sherlock Holmes und andere Krimi-Geschichten, die vom Meisterdieb Arsène Lupin aus Paris oder die von Jimmy Dale, dem Protagonisten aus Frank Packards Büchern. Junger, gelangweilter Mann aus gutem Haus, Gentleman am Tag, Einbrecher bei Nacht. Einer, der in die Häuser der Reichen einsteigt und nichts raubt, weil er nichts braucht, nur so. Einer, dessen Antrieb darin besteht, sich mit der Polizei zu messen, immer wieder und immer gewinnt er. Im Prinzip begeht Jimmy Dale Nacht für Nacht das perfekte Verbrechen. Diese Geschichten faszinieren den jungen Richard. Sie sind erst Flucht, dann Inspiration, schließlich Obsession. Er ist noch keine 10, da beginnt er selbst mit kleineren Delikten, stiehlt Geld von einem Nachbarn und versteckt es unter dem Dach eines Spielhauses im Garten, klaut in Läden Zahnseide, die er nicht braucht, nur so. Schon da nie Schuldgefühle, wie er später sagt, sondern im Gegenteil, Thrill, Erregung. Die Gouvernante erzieht ihn streng in einem goldenen Käfig. Er bricht aus und wird nicht erwischt. Er ist ein bisschen wie Jimmy Dale. Richard ist 14, als Anna Struthers die Loeb-Familie verlässt. Ein Gefühl der Freiheit und gesprengten Ketten. Ich habe mich wie losgerissen gefühlt, sagt er später einem Gutachter. Er schreibt sich an der Uni ein. 5 Jahre jünger als der Durchschnitt seiner Kommilitonen. Mit 18 graduiert er. Noch im Jahr 2023 wird er als der jüngste Absolvent der University of Michigan geführt werden. Sein IQ liegt bei 160. Aber im Gegensatz zu Nathan macht ihn sein Intellekt nicht einsam. Richard Loeb sieht gut aus, hat ein einnehmendes Lächeln und eine raumgreifende Aura, wie sich andere Studenten erinnern. Er holt nun alles nach, was im goldenen Käfig nicht möglich war, lässt die verhussten Kindertage hinter sich und wechselt von einem Extrem ins andere, säuft, zockt und vögelt und ist da ja eigentlich noch ein Kind, holt sich mit 15 die Gonorrhoe in eine Puff. Und er liest Krimis und Detektivmagazine, fiktive und wahre Verbrechen. Er liest alles, was ihm dazu in die Hände kommt. Nathan Leopold liest und verehrt Nietzsche und dessen Ideen vom Übermenschen. Richard Loeb liest Krimis und verehrt Gangster. Nathan fantasiert über Könige und gut gebaute Sklaven. Richard fantasiert über perfekte Verbrechen. Sie leben in Kenwood, dem Viertel der Betuchten, dem Viertel mit den prächtigen Villen und parkähnlichen Gärten, einige wie das Anwesen der Loeb-Familie mit Tennisplatz. Die Loebs und die kaum weniger wohlhabenden Leopolds wohnen gerade mal 3 Blocks auseinander. Nathan und Richard mussten sich irgendwann über den Weg laufen. Das war nur eine Frage der Zeit. Sie begegnen sich schließlich im Frühjahr 1920. Der Pakt. Leopold und Loeb sind wie Brüder im Geiste, studieren beide an der University of Chicago, feiern gemeinsam, trinken gemeinsam, haben ähnliche Interessen, beide zügellose Hedonisten. Auf einer Zugfahrt nach Charlevoix, ins Feriendomizil der Loebs, vertraut sich Nathan seinem Freund an. Er spricht erstmals offen von seinen Fantasien, von seiner Homosexualität, von allem. Richard reagiert keineswegs schockiert oder angewidert oder erstaunt. Noch im Zug lässt er es zu, dass Nathan seinen irrigierten Penis an ihm reiben darf. Richard umgekehrt weiht ihn in seine düstere Gedankenwelt ein, schwadroniert über Verbrechen. Und Nathan reagiert keinesfalls schockiert oder angewidert. Sie kennen nun die intimsten Geheimnisse des anderen. Es fanden sich zwei Menschen mit fast identischer Amoralität und fast identischem Mangel an Empathie, sagt Eric Rebane, der seit Jahren den Fall erforscht, eine Website dazu betreibt und das Buch Arrested Adolescence, The Secret Life of Nathan Leopold geschrieben hat. Wenn du die Person findest, mit der du etwas von dir teilen kannst, was du mit niemandem sonst teilen kannst, verbindet das. Selbst dann, wenn man nicht perfekt füreinander gemacht ist. Sie sind vielleicht nicht füreinander gemacht, aber wer ist das schon? Aber sie sind Zweckverbündete, eine Schicksalsgemeinschaft. Leopold liebt Loeb. Loeb braucht Leopold. Nathan verklärt Richard in den Status des Übermenschen. Er erteilt ihm auf einer Skala der Perfektion 90 von 100 Punkten und sortiert sich selbst bei knapp über 60 ein. Sie wechseln gemeinsam von Chicago nach Ann Arbor, University of Michigan. Ein merkwürdiges Duo, das dort anlandet. Loeb, stattlich, offen, redegewandt und derart lebensdurstig, dass seine Noten abstürzen, und sein verschrobener Freund Leopold, arrogant, eher verschlossen. Alle lässt er seine intellektuelle Überlegenheit spüren. Der geschmeidige Loeb wird subito in die Verbindung Zeta Beta Tau aufgenommen. Allerdings nur unter der Bedingung, seine Kontakte zu Leopold zu kappen. Er geht zeitweise tatsächlich auf Distanz, nähert sich dann aber wieder an. Ohne einander sind sie merkwürdig unvollständig. Und miteinander tragen sie ihre Konflikte aus. Daraus wird im Laufe der Zeit ein Muster. Da ist diese Kälte zwischen den beiden und dann wieder Wärme, heiß und kalt, auf und ab, nah und fern, Hass und Liebe, Hass, Liebe. Manchmal drohen sie sich in Briefen. In einem dieser Briefe warnt Leopold, dass sie mit den Zänkereien aufhören müssten. Sie könnten andernfalls als ausfälliges Paar von Schwanzlutschern betrachtet werden. Der Brief wird noch eine Rolle spielen. Richards Obsession sind Verbrechen. Leopolds Obsession ist Loeb. Also einigen sie sich irgendwann auf einen Modus operandi. Leopold assistiert Loeb bei kleinen und größeren Delikten und Loeb hat im Gegenzug Sex mit ihm. Zunächst dreimal, alle zwei Monate, später nach jedem Vergehen. Es beginnt harmlos. Sie bescheißen Kommilitonen beim Kartenspielen, aber die Reizschwelle steigt von Mal zu Mal. Ladendiebstahl, Vandalismus. Sie klauen auch Autos und fahren mindestens eins zu Schrott. Und legen Feuer. Mitunter kehren sie an den Tatort zurück und mischen sich unter die Schaulustigen und genießen das von ihnen verursachte Chaos. Es war auch der Thrill des Beobachtens und des Redens mit den Menschen, das sich lustig machen über ihre lächerlichen Spekulationen, sagt Loeb später. Niemand hegt auch nur den Hauch eines Verdachts gegen die Jungs aus bester Gesellschaft und bester Gegend. Die Polizei von Chicago hat ohnehin mehr als genug zu tun. Fast jeden Tag Schwerverbrechen, Bandenkrieg, Explosionen, Morde, Totschlag, Verstümmelungen. Schlagzeilen machen die großen Hodendiebe. Junge Männer wie der Taxifahrer Charles Ream werden betäubt und kastriert, weil der oder die Täter offenbar glauben, man könnte Hoden an Potenzschwache verkaufen und transplantieren. In diesen Zeiten sind Leopold und Loeb nur kleine Fische in einem Meer aus Gewalt. Sie werden nie ertappt. Das stärkt den Glauben an die Überlegenheit. Für große Geister, davon ist Leopold zudem überzeugt, gelten nach Nietzsche ohnehin nicht dieselben Regeln der Vernunft und Moral überhaupt. Moral. Einer seiner Jura-Mitstudenten sagt später, dass Nathan tatsächlich über dem Gesetz zu stehen glaubte und seinen scharfen Geist als Persilschein verstand. Er dachte nur an sein eigenes Glück, ohne Rücksicht auf andere. Wenn es ihm Vergnügen bereitete, jemanden zu ermorden, dann wäre das nach seiner Philosophie in Ordnung gewesen. Einmal in Charlevoix, der Loebschen Ferienresidenz, werden sie von einem befreundeten Kommilitonen dabei beobachtet, wie sie gemeinsam aus dem Bett klettern. Er nennt sie später Cocksucker, Schwanzlutscher. Aus Furcht, bloßgestellt zu werden, beschließen sie, den selbst erklärten Nichtschwimmer bei einer Bootstour umzubringen. Sie schaukeln so lange, bis sie alle über Bord gehen, aber er kann sehr wohl schwimmen. Und wieder. Sie kommen davon. 2,5 Jahre geht das so. Jedes Delikt, groß oder klein, treibt ihr Ego. Leopold und Loeb begreifen das als Spiel, als aufregende Abwechslung, als Test und, wie Leopold sagen wird, auch als Experiment. Wie weit können sie gehen? Im November 1923 rauben die beiden das Gebäude der Studentenverbindung Zeta Beta Tau in Ann Arbor aus. Ein großes Footballspiel läuft im Stadion der Uni. Das Haus ist deshalb verlassen. Sie stehlen $80, Medaillen, Taschenmesser, Uhren und eine Schreibmaschine vom Typ Underwood, auf der Nathan früher auch Arbeiten für die Uni getippt hat. Aber der ist verstimmt über den eher kargen Ertrag der Nacht, viel Aufwand, wenig Beute. Auf der 6-stündigen Rückfahrt nach Chicago streiten sie heftig. Das ist nichts Neues. Sie streiten oft, aber am Ende dieses Streits steht ein Pakt. Sie einigen sich auf das ultimative Verbrechen, Kidnapping und Mord. Danach sollen sich ihre Wege trennen. Leopold will im Sommer 1924 für einige Monate durch Europa reisen. Passendes Timing. Sie bringen jemanden um, beseitigen ihn und erpressen Geld von einer wohlhabenden Familie. Kurz darauf steigt Nathan auf ein Schiff in die alte Welt und niemand wird Verdacht schöpfen, weil niemand jemals Verdacht geschöpft hat. Das perfekte Verbrechen. Loebs Traum. Und Leopolds Vermächtnis. Die Tat. Zu den Mysterien dieses Falls gehört die Frage, warum das perfekte Verbrechen bestenfalls in der Theorie perfekt war, in der Praxis aber alles andere als das und geradezu stümperhaft. Gewiss, sie planen monatelang. Nathan schlägt vor, ein Mädchen zu entführen und zu vergewaltigen, wie es die deutschen Soldaten taten im Großen Krieg. Aber die Idee verwerfen sie alsbald. Ein Junge soll es sein, mit begüterten Eltern, die Lösegeld zahlen können. Ein weiterer Kick, denn das Opfer würde ja nie zurückkehren. Sie planen und proben, mieten Autos unter falschem Namen. Sie verständigen sich auch über die exakte Ausführung. Tod durch Strangulation, mit einem Seil, an dem beide ziehen, auf das beide zu gleichen Teilen verantwortlich sind. Sie haben sich ein Alibi zurechtgelogen, nur für den unwahrscheinlichen Fall der Fälle. Wie sie in Leopolds rotem Willys Night erst zum Lunch fuhren und dann einfach umher und ein paar Mädchen aufgabeln wollten für eine schnelle Nummer. Wie sie den ganzen Tag übertranken und erst spätabends wieder nach Hause kamen. Das ist ihr Alibi. Und diese Version synchronisieren sie. Sie wollen die Leiche in einer Marschlandgegend am Wolf Lake, südöstlich von Chicago an der Grenze zu Indiana, ablegen und mit Salzsäure übergießen. Leopold kennt die Gegend von seinen Vogelerkundungen. Er hat auch schon einen Abwasserkanal in der Nähe der Bahngleise ausgeguckt. Das Wasser würde dem Körper obendrein zusetzen, er wäre nie zu identifizieren. Salzsäure und Wasser? Perfekt. Das Paar übt sogar tagelang die Lösegeldübergabe mit einem Paket aus einem fahrenden Zug und es funktioniert. Sie legen ein Datum fest. Mittwoch, 21. Mai 1924. Auch wahllos. Und sie tippen Tage vorab auf der gestohlenen Underwood-Schreibmaschine den Brief an die Eltern des Opfers, das sie noch nicht kennen. Er klingt auch deshalb seltsam abständig, ohne persönliche Anrede und ist, wie sich herausstellt, an die Geschichte The Kidnapping Syndicate aus der aktuellen Ausgabe des Detective Story Magazine angelehnt. Dear Sir, wie Sie inzwischen sicher wissen, ist Ihr Sohn entführt worden. Sie brauchen keinen körperlichen Schaden für ihn zu befürchten, vorausgesetzt, Sie halten sich sorgfältig an die folgenden Anweisungen. Sollten Sie jedoch einer unserer Anweisungen auch nur geringfügig zuwiderhandeln, so wird sein Tod die Strafe sein. Sollten Sie jedoch unsere Anweisungen buchstabengetreu befolgen, können wir Ihnen versichern, dass Ihr Sohn innerhalb von 6 Stunden nach Erhalt des Geldes sicher an Sie zurückgegeben wird. Mit freundlichen Grüßen, George Johnson. Sie verlangen $10,000 in alten Scheinen. Aber das Geld ist lediglich ein angenehmer Nebenaspekt und falsche Fährte zugleich. Geld haben sie von Haus aus. In Wahrheit haben Richard Loeb und Nathan Leopold kein Motiv. Ihr Motiv ist die Herausforderung, die Tat an sich. Ein Verbrechen ohne Motiv kommt dem perfekten Verbrechen sehr nahe. Leopold würde in seinen Memoiren schreiben, mein Motiv, soweit man sagen kann, dass ich eins hatte, war, Dick zu gefallen. Genau das, so unglaublich es klingt. Ich hielt so viel von dem Kerl, dass ich bereit war, alles zu tun, sogar einen Mord zu begehen, wenn er es nur wollte. Und er wollte das hier tun, und zwar sehr dringend. Man kann das glauben, oder auch nicht. Leopold war ein notorischer Lügner. Am 20. Mai kaufen sie einen Meißel und in einer Drogerie Salzsäure und Äther. Der Drogist fragt Leopold, wofür er die Chemikalien benötige. Der antwortet, Experimente an der Uni. Keine weiteren Fragen mehr. Sie haben den Tag. Sie haben Tatwerkzeug. Sie haben einen Plan. Sie wissen, wo sie ihr Opfer umbringen und ablegen wollen, aber sie haben noch kein Opfer. Der 21. Mai 1924 ist ein grauer, kühler Tag, 12 Grad. In den Kinos läuft Cecil B. DeMille's monumentaler Stummfilm »Die 10 Gebote« und die Zeitungen schreiben darüber, dass der große Rudolf Valentino in Florida urlaubt. Am Morgen besucht Nathan Leopold noch eine Jura-Vorlesung. Anschließend fahren die beiden nach Downtown Chicago und mieten einen dunkelblauen Willys Knight Modell 64, 5 Sitze, Faltdach. Nathan fährt auch einen Willys Knight, aber der ist rot und sportlich und ihrer Meinung nach zu auffällig. Das vergleichsweise unscheinbare Modell 64 ist perfekt für den perfekten Mord. Sie gehen seelenruhig Mittagessen in Kramer's Restaurant und bringen danach beide Wagen zur Leopold-Residenz. Dort treffen sie den Familienchauffeur Sven Englund und Nathan bittet Sven, die Bremsen an seinem Wagen zu checken. Sie machen Geräusche. Englund tut, wie ihm geheißen. 14 Uhr. Sie wissen immer noch nicht, wen es treffen wird. Es ist wie Roulette oder Würfeln. Loeb und Leopold spielen Schicksal. Die beiden haben eine Reihe von Jungs von der Harvard School for Boys ausgeschaut. Armin Billy Deutsch etwa, den Enkel von Julius Rosenwald, der Chef von Sears Roebuck und damit von Loebs Vater ist. Oder Irvin Hartman. Oder Johnny Levinson. Oder Clarence Coleman. Oder Walter Baer. Alle Söhne reicher Eltern aus ihrer reichen Gegend. Es hätte jeden dieser Jungs treffen können. Sie fahren zur Schule und beobachten die Kids beim Baseballspielen und eigentlich entscheiden sie sich spontan für Johnny Levinson, dessen Vater Rechtsanwalt ist und problemlos $10,000 würde zahlen können. Aber sie verlieren Johnny aus den Augen, er ist einfach weg. 2,5 Stunden treiben sie sich in der Nähe der Schule herum, werden gesehen, schwatzen hier und dort. Für einen kurzen Moment überlegen Richard und Nathan ihren Plan zu vertagen. Sie fahren ziellos umher, Leopold am Steuer, Loeb auf dem Rücksitz. Und dann entdecken sie an der Ecke zur 49. Straße den jungen Bobby Franks. 14 Jahre, verwandt mit Richard, ein Vetter zweiten Grades, der noch einen Tag zuvor bei den Lopes Tennis gespielt hat. Die Franks wohnen direkt gegenüber, Vater Jacob ein gut situierter Geschäftsmann und Bobby ein guter Junge, beliebt bei seinen Klassenkameraden, klug, manchmal auch neunmal klug. Er ist für seine 14 Jahre etwas zu klein und doch ein passabler Sportler. Bobby Franks ist an diesem Nachmittag schlicht zur falschen Zeit am falschen Ort. Das ist sein Schicksal. Lope sieht Bobby. Sie halten. Lope fragt ihn, ob sie ihn ein Stück mitnehmen können. Bobby verneint, es sind ja nur noch ein paar Schritte bis nach Hause. Aber Richard insistiert, er habe noch eine Frage zu einem Tennisschläger. Also klettert Bobby in den Wagen. Kaum sitzt der Junge auf dem Beifahrersitz. Leopold biegt links ab auf die 50. Straße, beugt sich Lope nach vorn, hält Bobby den Mund zu und schlägt mit dem Meißel zu. Im Obduktionsbericht wird stehen, dass Franks mit einem stumpfen Gegenstand 4 erhebliche Wunden am Kopf zugefügt worden waren. Eine 3/4-zöllige Wunde an der rechten Stirn, ein 1/2-zölliger Schnitt direkt über der linken Augenbraue und 2 tiefe Schläge auf den Hinterkopf. Letztere waren bis zum Knochen vorgedrungen und hatten zu einer Schwellung des Gehirns geführt. Kratzer an Stirn und Rücken werden darauf hindeuten, dass er sich gewehrt haben muss. Blut spritzt, der Junge stöhnt und wimmert, und Leopold gerät in Panik, er fürchtet, sie könnten gesehen werden. Lope zieht schließlich den Körper des Cousins auf den Rücksitz, stopft ihm ein mit Äther getränktes Tuch in den Rachen. Bobby ist längst bewusstlos und kurze Zeit später tot. Es ist 17 Uhr. Lope und Leopold fahren nun wie geplant Richtung Indiana. Es soll dämmern, ehe sie Bobby in der Nähe des Wolf Lake entsorgen. Leopold hält am Dew Drop in einem Sandwichladen und kauft Hotdogs und Kräuterbier. Sie essen im Wagen, Bobbys lebloser Körper auf dem Rücksitz. Leopold ruft aus dem Laden noch seine Bekannte Susan Lurie an und erinnert sie an ein Dinner-Date. Dann, es ist jetzt dunkel genug, fahren sie in die Gegend des Wolf Lake, ziehen Bobby aus dem Auto und stellen fest, dass sie den Jungen nicht mehr strangulieren müssen. Bobby ist bereits tot und zuckt nicht mal, als sie die Salzsäure über ihn gießen. Sie schieben ihn in das Abflussrohr an den Pennsylvania Railroad Tracks. Sie machen sich auf den Heimweg, werfen den Meißel achtlos aus dem Fenster und den Brief mit der Lösegeldforderung in einen Briefkasten. Leopold hat Namen und Adresse in Blockbuchstaben auf den Umschlag gekritzelt. Mr. Jacob Franks, 5052 Ellis Ave City. Für die Graphologen ist das später ein Fest. Dann geht es zurück nach Kenwood. Nathan chauffiert brav einen Onkel und eine Tante nach Hause und sie sitzen noch ein Weilchen mit Vater Leopold im Wohnzimmer. Sie scherzen und spielen Karten. Nichts deutet darauf hin, dass Nathan Leopold und Richard Lope Stunden zuvor Bobby Franks, den Jungen aus der Nachbarschaft, entführt und ermordet haben. Showdown. Lope und Leopold, das kann man heute sagen, werden Opfer ihrer Hybris. Sie haben vieles, zu vieles dem Zufall überlassen und werden selbst von Zufällen überführt. Sie ergingen sich an der eigenen Unfehlbarkeit und begingen vielleicht aus diesem Grund Fehler über Fehler. Am Tag der Tat warfen sie den Meißel aus dem fahrenden Wagen und verbrannten Bobbys Klamotten. Am Tag nach der Tat versenken sie die Underwood-Schreibmaschine in einer Lagune, bedenken aber nicht, dass Leopold während seiner Studienzeit in Ann Arbor auch Texte darauf verfasst hatte und das Schriftbild des Erpresserbriefs somit rückverfolgbar war. Am Tag nach der Tat, der Brief ist morgens gegen 8 eingetroffen, ruft Leopold bei den Franks an, stellt sich als George Johnson vor, beordert den Vater für weitere Instruktionen in die Drogerie von de Bogart und Ross auf der 63. Straße und ruft ihm ein Taxi. Aber Jacob Franks vergisst in seiner Aufregung die Adresse und Leopolds und Lopes Anrufe, in denen sie dem Vater im Drugstore weitere Anweisungen durchgeben wollen, laufen bei dem zusehends genervten Ladenbesitzer ins Leere. Hier ist kein Mr. Franks. Den blutverschmierten Mietwagen haben sie immerhin gereinigt, bevor sie ihn am Tag nach der Tat zurückgeben. Noch am selben Morgen, etwa 12 Stunden nach dem Mord, findet ein Arbeiter die Leiche des Jungen und in unmittelbarer Nähe eine Brille. Nur wenige Stunden später wird der als vermisst gemeldete Bobby Franks von seinem Onkel in der Gerichtsmedizin bereits identifiziert. Die Zeitungen steigen groß ein und Loeb und Leopold starren auf die Schlagzeilen der Blätter, die sich überbieten mit Spekulationen über den Mord an dem Jungen aus gutem Hause. Loeb, von Zweifeln frei und von Reue ohnehin, liebt die vielen Gerüchte, die Mutmaßungen und Hypothesen. So wie er es geliebt hat, sich mit Leopold unter die Leute zu mischen, wenn sie Feuer gelegt hatten. Er diskutiert mit den Reportern, denn Reporter sind nun überall in Kenwood, spielt Katz und Maus mit ihnen, geht mit ihnen sogar wie zufällig in den Drugstore von The Bogart and Ross, wohin die beiden Bobbys Vater bestellt hatten, der nie kam, sehr wohl aber die Anrufe für ihn. Spricht in Gegenwart von Journalisten, hätte ich jemand umbringen wollen, dann vermutlich auch so einen frechen Hurensohn wie diesen Bobby Franks. Aber die denken sich nichts dabei. Loeb ist ein Schnösel. Ganz Chicago redet über den brutalen Mord, und das soll nur der Anfang sein. Während Loeb seine Psychospielchen spielt und sich Leopold mit seinem Juraprofessor Ernst W. Puttkammer über den Fall austauscht und von ihm wissen will, was, wenn die Täter den Jungen nur kidnappen und nicht töten wollten, und zur Antwort bekommt auch darauf, stünde im Bundesstaat Illinois die Todesstrafe. Während sich die beiden auf jeweils andere Art am Hype um den Mord weiden, während Lehrer von Bobby vernommen und verdächtigt werden, während die Stadt rätselt und der Herald und der Examiner $50 Prämien für Leser ausloben, die auf die Frage, wie und warum wurde Bobby Franks ermordet, mit der schlüssigsten Theorie aufwarten, während all das passiert, gelingt es der Polizei, um Staatsanwalt und Chefermittler Robert E. Crow aus 54.000 Brillen der Marke Bob Rowe 3 mit einem ganz spezifischen Scharnier zu identifizieren, die von einem Optiker in Chicago verkauft wurden. Eine davon, wie das Rezept ausweist, an Nathan Leopold. Kurz darauf wird das Haus der Leopolds durchsucht. Und dabei finden die Beamten auch den Brief mit der Formulierung Cocksucker, Schwanzlutscher. Loeb und Leopold werden vorgeladen und verhört von Crow und seinen Ermittlern. Ihre Alibis, wie besprochen, klingen identisch. Sie haben sich in Nathans Wagen durch Chicago treiben lassen, um Mädchen aufzureißen für eine Nummer. Aber Crow beginnt zu zweifeln, denn was für ein Interesse sollten zwei, die sich Schwanzlutscher nennen, daran haben, Mädchen flachzulegen? Bekannte und Freunde und Kommilitonen werden vorstellig und verwenden sich für die beiden, also völlig unmöglich, ausgeschlossen. Die Verdächtigen genießen unterdessen ihre privilegierte Behandlung, werden vernommen in Hotels und bekommen gutes Essen. Leopold und Loeb sind sicher, dass sie zügig freikommen. Es ist ja immer gut gegangen. Leopold brüstet sich sogar vor den Beamten mit dem Geld und Einfluss ihrer Familien. Und ja, es sieht ganz danach aus, als müsste Crow die Jungen ziehen lassen, denn selbst für Nathans Brille am Tatort gibt es eine Erklärung. Er könnte sie dort bei einer seiner Vogelerkundungen verloren haben. 10 Tage nach dem Mord aber stürzt alles in sich zusammen. Auf der Wache erscheint Sven Englund, der Chauffeur der Leopolds. Er erscheint dort in bester Absicht, um Nathan und Richard zu entlasten, sagt, die Jungs könnten Nathans Wagen gar nicht für ein Verbrechen benutzt haben. Er, Englund, habe an jenem Tag die Bremsen repariert. Das Automobil habe die Leopold-Residenz definitiv nicht verlassen. Der brave Englund zerschmettert damit ihr Alibi von der Zechtour in Leopold's Willie's Night. Crow konfrontiert sie mit den Widersprüchen. Er spielt sie stundenlang clever gegeneinander aus und schließlich gestehen sie erst Loeb, dann Leopold. Am frühen Morgen des 31. Mai schlägt Crow die Hände zusammen und ruft aus, "God damn, I think we got him." Finale. Ein Jahrhundertfall ist nicht zwangsläufig deshalb ein Jahrhundertfall, weil das Verbrechen per se monströs ist. Ein Jahrhundertfall kann auch durch Prozess und Aufarbeitung zu einem Jahrhundertfall werden und weil er selbst nach einem Jahrhundert die Menschen nicht loslässt und immer noch Bücher darüber erscheinen und Dokumentationen und Filme und Podcasts. Leopold und Loeb ist ein solcher Fall. Die Familien engagieren als Verteidiger den berühmten Anwalt Clarence Darrow, dem der Ruf eines Miracle Workers vorauseilt und der auch Attorney for the Damned, Anwalt der Verdammten, genannt wird. Er hat es einige Jahre zuvor landesweit zu Ruhm gebracht, als er den Sozialisten und Arbeiterführer Eugene Debs gegen den Verdacht der Verschwörung verteidigte und freipaukte. Darrow gewann die aussichtslosen Fälle. Und dieser hier schien aussichtslos. Loeb und Leopold haben 2 Kapitalverbrechen begangen und gestanden. Entführung und Mord, auf beides steht die Todesstrafe. Staatsanwaltschaft und Verteidigung laden Psychiater als Sachverständige damals als Alienists geläufig, die Besten ihres Fachs aus unterschiedlichen Denkschulen. Neurologen und Psychoanalytiker, die zu unterschiedlichen Urteilen kommen, sich neutralisieren und, wie die New York Times schreibt, den ganzen Berufsstand kontaminieren. Die folgenden Wochen sollten vor allem zu einem Duell zweier Männer werden. Staatsanwalt Robert E. Crow gegen Clarence Darrow. Crow will die Männer am Galgen sehen. Clarence Darrow will ihnen das Leben retten. Er ist von jeher ein vehementer Gegner der Todesstrafe. Und also geht es hier nicht nur um Loeb und Leopold, um Leben oder Tod. Es geht auch grundsätzlich um die Barbarei der Todesstrafe. Vor Gericht entspinnt sich ein episches intellektuelles Kräftemessen. Hier der strenge Paragraphenreiter Crow, durch und durch Republikaner. In Chicago möchte er Bürgermeister werden. Dort der strubbelige, liberale und genialische Darrow, dessen Anzug und Hemd die Rezeptur des vorabendlichen Dinners verraten. Bereits 1923 hatten sich die beiden vor Gericht getroffen und Darrow hatte Crow regelrecht vorgeführt. Diesmal aber ist Crow sich seiner Sache sicher. Er prahlt vom komplettesten Fall, der je Geschworenen präsentiert werden wird, und irrt. Darrow beginnt mit einem großmeisterlichen Schachzug. Der Verteidiger überzeugt, Leopold und Loeb auf schuldig zu plädieren, das würde ihnen den Prozess vor einer geschworenen Jury ersparen und das Urteil allein in die Hände des Richters John Cavalli legen. Er erwischt seinen Kontrahenten Crow auf dem falschen Fuß. Hunderte wollen jeden Tag das Spektakel im Gericht erleben. Alle Zeitungen und Radiostationen des Landes sind vor Ort. Der Großverleger Randolph Hearst will Sigmund Freud aus Wien einschiffen lassen als ultimativen Experten, aber der ist zu alt und krank für die Reise. Indes beschäftigen die Zeitungen Phrenologen, die von der Physiognomie auf die Persönlichkeit der Täter schließen. Sie arbeiten sich an den Gesichtern, den Nasen und den Schädeln von Loeb und Leopold ab, auf der Suche nach vermeintlich kriminellen, aber auch jüdischen Merkmalen, wie das wenige Jahre darauf auch die Nazis tun werden. Einer schlussfolgert, verantwortlich sei vor allem Leopold. Loeb war lediglich der Ton in den Händen des Töpfers Leopold. Über allem liegt in diesem Sommer im Gericht von Chicago mal sublim, mal ganz offen auch der Geist des Antisemitismus und der Homophobie. Wenn die Rede auf die Beziehung der jungen Männer kommt, wird geräuspert und getuschelt und Frauen müssen auf Weisung des Richters den Saal verlassen. Loeb und Leopold, Fliege und Krawatte, verfolgen in ihren Maßanzügen blasiert, ungerührt und fast gelangweilt, wie Crow fast 100 Zeugen antreten lässt. Manchmal giggeln die beiden. Diese Kühle und Empathielosigkeit verblüfft die Chronisten und die Gutachter. Leopold hatte in einem Interview mit einem Gutachter gesagt, einen Mord zu begehen sei für ihn etwa so wie die Entscheidung, ob er einen Kuchen isst oder nicht. Selbst dem begnadeten Darrow kommen zwischenzeitlich Zweifel. Er nennt seine Mandanten immer wieder Boys. Denn genau das sind sie ja auch, mehr Jungs als Männer, 18 und 19 Jahre alt, aber gewissenlos wie Profikiller. Wochen beherrscht der Prozess die öffentliche Diskussion in Chicago und im ganzen Land. Die Amerikaner blicken dabei auch in die eigenen Abgründe. Es ist wie die Psychoanalyse einer Nation. Genau das hatte Darrow beabsichtigt. Wie viel von Loeb und Leopold steckt in uns allen? Niemand weiß, spricht Darrow im Saal, welches Schicksal das Kind ereilen wird, das man zur Welt bringt. Die Mutter, die in die blauen Augen ihres Babys blickt, kommt nicht umhin zu fragen, welches Ende das Kind nehmen wird. Wird sein Geist es zu größeren Errungenschaften treiben oder endet es am Galgen? Am 22. August 1924 hält Darrow sein Schlussplädoyer im heißen und stickigen Gerichtssaal und draußen randaliert der Mob derjenigen, die es nicht in den Raum geschafft haben. Es sollte 12 Stunden dauern und sich über 3 Tage erstrecken. Es sollte später als Buch herausgegeben werden und Grundlage sein für Filme. Es sollte Generationen von Jurastudenten beschäftigen. Sein Auftritt gilt als das fulminanteste Plädoyer der Justizgeschichte. Clarence Darrow, die Hände in den Taschen, stellt sich also vor den Richter John Caverly und beginnt zu reden. Stundenlang, ohne Notizen, geschliffen. Zitiert Gedichte, lässt sich aus über Hass und Liebe und die Natur des Menschen generell, schweift ab, wird wieder präzise, ein gedanklicher und rhetorischer Parforce-Ritt. Plädiert mit größter Passion gegen den Strick, nimmt sogar den Gang seiner Mandanten zum Galgen voraus, im fahlen Tageslicht des Morgens, das ist teils irre, teils Shakespearesk und ganz sicher legendär. Nach 3 Tagen wendet er sich an den Richter. Euer Ehren stehen zwischen der Zukunft und der Vergangenheit. Ich weiß, dass die Zukunft mit mir ist und mit dem, wofür ich hier stehe, nicht nur für das Leben dieser beiden Burschen, sondern für alle Jungen und Mädchen, für alle Jungen und so weit möglich für alle alten Menschen. Es wird ruhig im Saal. Tränen laufen über das Gesicht des Richters. Caverly geht 2 Wochen mit sich in Klausur und verkündet am 10. September das Urteil. Lebenslang und 99 Jahre. Der Miracle Worker Clarence Darrow hat wieder ein Wunder vollbracht. Loeb und Leopold enden nicht am Galgen. Unter heutigen Gesichtspunkten wären Richard Loeb und Nathan Leopold mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für psychisch krank erklärt worden. Forscher kamen zuletzt 2018 zu dem Ergebnis, bei Loeb deute alles auf eine schwere bipolare Störung hin und bei Leopold auf Schizophrenie. Am Abend des 11. September 1924 treten Richard Loeb und Nathan Leopold ihre Haftstrafe im Staatsgefängnis Joliet, Illinois an. Mit diesem Tag verschwindet Loeb fast vollständig aus der Geschichte. Er unterrichtet im Knast andere Häftlinge und scheint sich mit seinem Schicksal zu arrangieren. Einmal noch beherrscht er die Schlagzeilen. Am 28. Januar 1936 wird der Kidnapper und Mörder Richard Loeb von einem Insassen unter der Dusche umgebracht, angeblich wegen sexueller Avancen. Er stirbt im Krankenhaus im Beisein seiner Nemesis Nathan Leopold. Nathan Leopold kommt nach fast 34 Jahren Haft 1958 frei und wandert nach Puerto Rico aus. Er arbeitet zeitweise in einem Missionskrankenhaus, hat hier und da Jobs. Er heiratet später die verwitwete Amerikanerin Trudy Feldman, aber das ist keine Liebesheirat, eher Kalkül und Maskerade. Er hat weiter seine Affären mit Männern und frönt bis zum Schluss dem Lebensprinzip des Hedonismus. Er hat Diabetes, reist aber durch die Welt, säuft, frisst und stirbt am 29. August 1971 mit 66 Jahren an einem Herzinfarkt. In seinen Memoiren Life plus 99 Years, schrieb Nathan Leopold: Ich kann nicht verstehen, wie mein Geist damals gearbeitet hat. Reue kam erst später, sehr viel später. Sie entwickelte sich nach etwa 10 Jahren in Haft. Seitdem ist sie mein ständiger Begleiter. Ob das stimmt, ist zweifelhaft. Leopold nahm die Wahrheit mit ins Grab. Robert Emanuel Franks, den alle Bobby nannten, wurde im Familienmausoleum auf dem Rose Hill Cemetery in Chicago beigesetzt. Auf dem Grabstein steht ein falsches Todesdatum, 22. Mai, weil er bereits vor Loebs und Leopolds Geständnis beerdigt wurde. 2 Wochen vor seinem Tod hatte er als Kapitän des Debattenteams seiner Harvard School for Boys eine Diskussion über die Todesstrafe angeführt. Bobby debattierte gegen seinen eigenen Bruder. Er plädierte für die Abschaffung und gewann. Bobby sprach, Strafe müsse immer reformierend und dürfe nie von Rache getrieben sein. Nur Gott ist es erlaubt, Leben zu nehmen. Im Auditorium saß seine Mutter und applaudierte.
Wer noch mehr Stern Crime hören, lesen und streamen möchte, dem empfehlen wir Stern Crime Plus. Hier finden Sie aufwendig recherchierte und sensibel erzählte True Crime Geschichten sowie Interviews mit Experten und Ermittlern. Starten Sie jetzt einen kostenlosen Probemonat unter stern.de/crimeplus.